SRF 1. Halb eins, Rendezvous, die Mittagsinformation des Schweizer Radios. Riskante Geschäfte in Krisenländer lohnen sich. Glencore steigert seinen Milliardengewinn. Grenzkorrekturen zwischen Serbien und Kosovo. Eine Lösung für den Konflikt?
Ich habe den Eindruck, dass beide Seiten eigentlich auf Zeit spielen.
Die Erklärung dazu von unserem Balkanexperten. Und unser Rendezvous mit der Welt. China tanzt und macht sich so auch gerade noch fit, sagt Martin Aldrovandi.
Das hat sich quasi vor ein paar Jahren hat das angefangen, in den 90er Jahren schon ein bisschen, und dann ist es immer grösser geworden. Und so in den letzten 5, 6, 7 Jahren hat es quasi das ganze Land und auch die Stadt übernommen.
Im Studio heute Mittag sind Daniel Hof und Tobias Meyer. Er hat die Nachrichten.
Das Recht auf Familiennachzug soll nicht mehr verfallen, wenn das Kind im Ausland während des Verfahrens volljährig wird. Dies hat das Bundesverwaltungsgericht entschieden. Das Gericht setzt sich damit über die bisherige Praxis des Bundesgerichts hinweg. Betroffene müssten sich auch dann auf den Schutz des Familienlebens berufen können, wenn das Kind im Verlaufe des Verfahrens volljährig wird, urteilt das Gericht. Es orientiert sich in seinem Urteil an den jüngsten Entscheiden des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig und kann an das Bundesgericht weitergezogen werden. Das Staatssekretariat für Migration und der Bauernverband haben ein Pilotprojekt zur Arbeitsintegration von Flüchtlingen beendet. Innerhalb von 3 Jahren haben 30 Flüchtlinge oder vorläufig Aufgenommene mehrere Monate auf einem Bauernbetrieb gearbeitet. Das Projekt habe sich bewährt, sei aufgrund der nationalen Organisation jedoch schwierig gewesen hinsichtlich der Koordination, teilt der Bund mit. Falls solche Projekte weitergeführt würden, sollten diese kantonal oder regional organisiert werden, so der Bund. Die PostFinance hält am geplanten Abbau von 500 Vollzeitstellen bis Ende 2020 fest, auch nach Abschluss des Konsultationsverfahrens. Für die Betroffenen gäbe es einen Sozialplan, teilt PostFinance mit. Die Gewerkschaft Syndicom kritisiert den Sozialplan. Die PostFinance zeige sich, Zitat, knausrig. Die PostFinance hätte die Mittel für einen großzügigeren Sozialplan, so die Gewerkschaft. Aus Sicht der Gewerkschaft Transfer kommen die Angestellten gegenüber der ursprünglichen Version des Sozialplans jedoch besser weg. Eine Schlammlawine hat im Walliser Dorf Chamousson einige Sachschäden verursacht. Laut der Nachrichtenagentur Kisten SDA und dem Online-Portal der Zeitung Le Nouvelliste sind Autos und Hausmauern beschädigt worden. Außerdem mussten vorübergehend einzelne Straßen gesperrt werden. Die Schlammlawine wurde gestern Abend durch ein heftiges Gewitter ausgelöst. Es ließ einen Bach abrupt anschwellen. Bei der Fluggesellschaft Ryanair in Deutschland sollen am Freitag erneut die Piloten streiken. Wie die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit mitteilt, sind alle festangestellten Ryanair-Piloten in Deutschland zum Streik aufgerufen. Zeitgleich sollen am Freitag auch die Ryanair-Piloten in Belgien, Irland und Schweden streiken. Die Piloten fordern mehr Lohn und bessere Arbeitsbedingungen. Vor 2 Wochen musste Ryanair wegen eines Streiks der Flugbegleiter hunderte Flüge absagen. Das Wetter. Heute Nachmittag scheint teilweise die Sonne, gebietsweise entladen sich Schauer und Gewitter. Morgen scheint die Sonne vor allem am Vormittag, am Nachmittag ziehen teils heftige Gewitter auf. Die Höchstwerte liegen zwischen 29 und 33 Grad.
Für den Schweizer Rohstoffmulti Glencore waren die ersten 6 Monate sehr turbulent. Korruptionsvorwürfe im Kongo, diverse Rechtsstreitigkeiten, Ermittlungen der US-Behörden. All das hat dem Geschäft von Glencore nicht geschadet. Der Konzern hat den Umsatz auf 109 Milliarden US-Dollar und den Gewinn auf 2,8 Milliarden deutlich gesteigert, wie die heute vorgelegten Geschäftszahlen zeigen. Eine Analyse von Wirtschaftsredaktorin Maren Peters.
Aggressivität zahlt sich aus, zumindest im Rohstoffgeschäft. Glencore-Chef Ivan Glasenberg hat schon immer mit höheren Einsätzen gespielt als Konkurrenten, oft an der Grenze zur Legalität, und wird dafür durch die Geschäftszahlen belohnt, auch wenn das Menschenrechts- und Umweltaktivisten sauer aufstoßen dürfte. So hat der Rohstoffkonzern auch dann noch im Krisenstaat Kongo-Kinshasa investiert, als Konkurrenten wie BHP Billiton oder Rio Tinto sich längst zurückgezogen hatten. Um Zugang zu Minenlizenzen zu bekommen, spannte Glencore zudem mit dem umstrittenen israelischen Geschäftsmann Dan Gertler zusammen, einem Freund des kongolesischen Diktators Joseph Kabila. Auch deshalb ist Glencore heute größter Produzent von Kobalt und drittgrößter Produzent von Kupfer in dem zentralafrikanischen Land, das trotz seines Rohstoffreichtums zu den ärmsten Ländern der Welt zählt. Nicht nur Menschenrechtler haben ein Problem mit dieser Art von Geschäften. Auch die amerikanische Justizbehörde wurde hellhörig und startete Ermittlungen gegen Glencore wegen Korruptions- und Geldwäschereivorwürfen, unter anderem wegen der heiklen Geschäfte im Kongo. Als das vor einem Monat bekannt wurde, suchten viele Anleger das Weite. Der Aktienkurs des Barra Rohstoffkonzerns brach um 17% ein. Und trotzdem, in der Halbjahresbilanz des größten Rohstoffhändlers der Welt hat das keine sichtbaren Spuren hinterlassen. Glencores Umsatz stieg in den ersten 6 Monaten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 5% auf gut 108 Milliarden Dollar. Der Betriebsgewinn kletterte sogar um knapp ein Viertel auf rund 8,3 Milliarden Dollar. Der Gewinn schrammte damit nur knapp an einem Allzeitrekord vorbei. Konzernchef Ivan Glasenberg dürfte sich in seiner Strategie bestätigt sehen. Glencore schwimmt in Geld. Mit einem Teil davon will der Konzern seine Milliardenschulden weiter abbauen. Mit einem anderen das tun, was Glasenberg am liebsten tut: neue, aggressive Deals machen.
Rendezvous 12.36 Uhr. Israelische Drusen in der Armee dienen dürfen sie, aber das neue Nationalitätengesetz macht sie zu Bürgern zweiter Klasse. Eine Reportage. Dazu das Velo, erst billiges Massengefährt, dann Trendsetter und jetzt wichtiger Player in der Verkehrspolitik. Was heißt das für die Velowege-Abstimmung im September? Schweizer Leichtathleten sind international keine Mauerblümchen mehr, weil mehr Geld fließt.
Da hat auch die Bildung eines Teams davon profitiert, dass da Mittel zur Verfügung standen, die eben während 4 Jahren vom Bund ausgeschüttet wurden.
Sagt Leistungssportchef Peter Haas. Serbien und Kosovo. Ende der 1990er Jahre war das Hass, Krieg und Blut. Der Kosovo spaltete sich von Serbien ab. Seither lebt man nebeneinander in einem Konflikt, der weiter schwelt. Viele Fragen, die immer noch nicht gelöst sind. Eine Lösung muss her, denn die EU macht Druck als Bedingung für Serben und Kosovaren auf dem langen Weg in die Europäische Union. Deshalb kommt es immer wieder zu Treffen zwischen Serbiens Präsident Vucic und dem kosovarischen Präsidenten Tadic. Konkret haben sie aber noch nichts erreicht. Es wird aber laut über Grenzänderungen nachgedacht. Auslandredaktor Christoph Wüthrich, Sie sind unser Balkanfachmann. Was ist von diesen Diskussionen über Grenzkorrekturen zu halten?
Ich denke, die Chance ist nicht sehr groß, dass es zu einer Grenzänderung kommen kann zwischen Kosovo und Serbien. Das Thema kam aufs Tapet, weil bei den Verhandlungen, die die EU jetzt fördert zwischen Kosovo und Serbien, dass da Präsident Vucic von Serbien unbedingt einen Erfolg vorweisen muss vor der eigenen Bevölkerung, um den Rückhalt dafür zu bekommen. Und eine Grenzänderung, der Anschluss der 5 serbischen Gemeinden im Norden Kosovos an Serbien, wäre so ein Erfolg, den Vucic hofft, vor seiner Bevölkerung verkaufen zu können. Aber der Widerstand gegen so eine Grenzänderung ist groß.
Warum ist denn der Widerstand in Serbien dagegen so groß?
Es sind gleich 3 Faktoren, die da eine Rolle spielen. Zuerst ist einmal die serbische Bevölkerung in Kosovo selber, die eine Einigung mit Pristina sehr skeptisch gegenüberstellt. Sie hat Angst, dass Serbiens Präsident Vucic sie sozusagen verkaufen könnte. Zweiter Faktor ist die serbische Opposition, die gegenüber Vucic innenpolitisch fast auf verlorenem Posten steht und jetzt die Chance sieht, Vucic, wenn er ein Abkommen mit Kosovo schließt, quasi als Landesverräter darzustellen, als Mann, der die Wiege der serbischen Nation, das Kosovo, verkauft. Dann kommt als 3. Faktor die serbisch-orthodoxe Kirche hinzu, die auch grundsätzlich gegen eine Einigung ist mit Kosovo. aus den gleichen Gründen. Sie würde das auch quasi als Landesverrat anschauen. Und zudem macht sich die Kirche Sorgen um jene Serben in Kosovo, die nicht im Norden in den 5 Gemeinden an der Grenze zu Serbien leben, die an Serbien bei einer Grenzänderung angeschlossen werden könnte, sondern im Süden verteilt auf einzelne Enklaven. Und da macht sich die Kirche Sorgen, dass im Fall einer neuen Grenzziehung diese Bevölkerung im Süden Kosovos aus den Enklaven vertrieben würde.
Auf serbischer Seite scheint der Widerstand groß zu sein. Wechseln wir die Seite auf die kosovo-albanische Seite nach Pristina. Auch Präsident Tadic hat Grenzkorrekturen ins Spiel gebracht.
Ja, er hat zuerst sogar von Grenzänderungen geredet und jetzt von Grenzkorrekturen, redet davon, dass man die Gemeinden mit albanischer Minderheit im Süden Serbiens an der Grenze zu Kosovo schlagen könnte. Aber er redet nicht davon ausdrücklich, dass die serbischen Gemeinden im Norden Kosovos an Serbien angeschlossen würden. Das erweckt den Eindruck, dass Tadic am Zurückrudern ist. Und das wäre politisch auch sehr gut erklärbar, weil der Widerstand gegen eine Grenzänderung in der kosovarischen Innenpolitik ist riesig. Es haben sich Leute aus allen Parteien dagegen ausgesprochen. Auch der Parteichef von Tadics eigener Partei hat sich dagegen ausgesprochen. Die nationalistische linke Opposition Vete Vendosia ist komplett dagegen. Und es ist nicht vorstellbar, dass ein Abkommen mit einer Grenzänderung vom kosovarischen Parlament abgesegnet würde.
Im Hintergrund macht die EU Druck auf beide Parteien. Was hält sie von Grenzkorrekturen?
Mehrere wichtige Stimmen in der EU haben sich gegen Grenzänderungen ausgesprochen, aus der grundsätzlichen Überlegung, dass mit einer Grenzänderung zwischen Serbien und Kosovo quasi die Pandora-Büchse auf dem Balkan geöffnet würde, dass eine ganze Reihe von anderen Grenzänderungen zum Thema würden in Mazedonien, in Bosnien und dass damit quasi die ganzen Konflikte der 90er Jahre wieder explodieren würden.
Fassen wir zusammen, Grenzkorrekturen zwischen Serbien und Kosovo scheinen nicht realistisch zu sein. Was könnte denn die beiden Parteien näher an ein Abkommen und damit näher an die EU bringen?
Was Präsident Vučić in Serbien als Erfolg verkaufen könnte bei so einem Abkommen, wäre eine nennenswerte Autonomie der serbischen Minderheit innerhalb Kosovos. Das wurde eigentlich schon vereinbart 2013 in Brüssel, dass die Gemeinden mit serbischer Mehrheit in Kosovo zusammen einen Verband bilden, der in Sachen Bildungspolitik und Gesundheitspolitik autonom wäre. Diese Einigung von 2013 wurde bisher aber überhaupt nicht umgesetzt und stößt in der kosovarischen Politik auf massiven Widerstand. Und es ist auch da ziemlich unwahrscheinlich, dass das kosovarische Parlament zu einer Lösung Ja sagt, die die serbischen Bedürfnisse befriedigen würde.
Das heißt, eine Lösung ist nicht in Sicht.
Eine Lösung ist wirklich sehr, sehr schwierig und ich habe den Eindruck, dass beide Seiten, Präsident Vučić in Serbien und Präsident Tadic in Kosovo, das realisiert haben und eigentlich auf Zeit spielen.
Christoph Wüthrich, vielen Dank. Manche von ihnen haben gekämpft für die Gründung des Staates Israel. Viele dienen in der israelischen Armee. Nun fühlen sie sich als Bürger zweiter Klasse. Die Rede ist von den rund 130.000 israelischen Drusen. Grund für ihre Enttäuschung ist ein Entscheid des israelischen Parlaments, der Knesset. Dieser hat nämlich das Nationalitätengesetz verabschiedet. Und dieses Gesetz gibt israelischen Juden das alleinige Selbstbestimmungsrecht in ihrem Staat. Gewichtet dieses höher als das Selbstbestimmungsrecht anderer Israelis, was die Drusen enttäuscht. Was diese Enttäuschung für die israelische Regierung bedeutet, zeigt die Reportage aus dem Norden Israels von Susan Brunner.
Im drusischen Bergdorf Beit Jan ruft man Hochzeiten noch wie zu Zeiten des Dorfschreiers aus. Die Lautsprecherdurchsage ist eine Einladung an alle Dorfbewohner, am Freitag eine Hochzeit zu feiern. Der Lautsprecher befindet sich direkt gegenüber von Noad Asaets Haus. Der alte Druse schmunzelt und weil man sich draußen kaum versteht, macht er die Türe auf und führt uns in sein Wohnzimmer. Noad Saed ist Vater und Großvater. Stolz zeigt er auf die vielen Familienfotos an den Wänden. Und dann wird er ernst, zeigt auf die Fotos seiner 4 Söhne, die alle in der israelischen Armee gedient haben oder dort noch ihren Dienst leisten.
In keinem Dorf Israels hätten so viele junge Männer ihren Einsatz fürs Vaterland mit dem Leben bezahlt wie hier im drusischen Dorf Beit Jan, sagt er. Und beklagt, dass der Staat diesen Einsatz nicht einmal belohne. Im Gegenteil, während jüdische Soldaten nach ihrem Dienst ein Haus bauen dürften, bekämen viele hier keine Baubewilligung. Und jetzt noch dieses Gesetz, das sie zu Bürger zweiter Klasse degradiere. Er wolle nicht immer auf den Tisch hauen müssen, um zu seinem Recht zu kommen. Er sei schließlich Bürger Israels, schimpft der Druse. Noah Zayed ist enttäuscht und verletzt, wie viele hier, nicht nur im Beit Jan, diesem drusischen Bergdorf unweit der Grenze zum Libanon. Das Nationalitätengesetz, das alleine den Juden ein Selbstbestimmungsrecht in Israel zugesteht, habe Drusen im Kern ihres Glaubens verletzt, erklärt der drusische Geistliche Kassem Badr.
The Druze, they don't have motherland.
Einen eigenen Staat haben die Drusen nicht und sie kämpfen auch nicht für einen solchen. Wichtig ist für sie das Land, auf dem sie und ihre Vorfahren geboren wurden. Für den Staat, in dem ihr Land liegt, kämpfen sie. Hier sind sie loyale Diener der Regierung und der Armee. Nach den Ausführungen über seinen Glauben wird der drusische Geistliche Kassem Badr persönlich. Im Kampf für Israel hätten Drusensöhne ihr Blut vergossen. Und er habe sich immer als israelischer Druse verstanden. Jetzt, mit diesem Nationalitätengesetz, sei er nicht mehr israelischer Druse, sondern nur noch Druse in einem jüdischen Staat.
Ich bin nicht israelischer Druse. I'm a Druze, live in Jewish state.
Am Wochenende gingen Drusen zu Tausenden auf die Straße. Mitorganisiert hat diese Demonstrationen Amir Knifes, der Vorsitzende des drusischen Forums gegen das Nationalitätengesetz. Weil er den Vater dieses Gesetzes, Avi Dichter, an einer Rede hindern wollte, wurde er kürzlich verhaftet, was in Israel große Schlagzeilen machte. Für seinen Einsatz erntete er aber auch Häme von den Palästinensern und israelischen Arabern, die sich mit dem Kampf der Palästinenser identifizieren. Denn Drusen sind zwar Araber, aber sie sind weder Muslime noch Christen und sie haben nichts gemein mit dem Kampf der Palästinenser für einen eigenen Staat.
Und es ist klar für uns, dass wenn wir den israelischen Mainstream support.
Im Kampf gegen das Nationalitätengesetz suchten die Drusen in erster Linie die Unterstützung der jüdischen Bevölkerung. Viele jüdische Mitbürger seien am Wochenende mit den Drusen auf die Straße gegangen. Und die will Amir Knifes nicht vergraulen mit Parteinahme für die Palästinenser oder mit einem Armeeboykott. Sein einziges Ziel? Diejenigen abwählen, die für dieses rassistische Gesetz gestimmt haben. Also auch Premierminister Benjamin Netanyahu.
I'm not going to support anyone. Any leader, any political party that supports such a discriminatory and racist law.
Demokratischer Protest an der Urne, wenn nächstes Jahr in Israel Wahlen sind. Weiter will Amir Knifes nicht gehen. Auch Noah Zayed nicht, der Druse, dessen vier Söhne in der israelischen Armee gedient haben. Er ist verletzt, aber loyal zu seinem Land will er weiterhin sein. Er schließt sein Gartentor und geht zurück in sein Haus voller Bilder seiner Familie, die sich für Israel eingesetzt hat.
Bei mir zu Hause stehen zwei Velos in der Garage. Wie viele sind es bei Ihnen? Die Statistik schreibt, 2 bis 3 Fahrräder besitze jeder Schweizer Haushalt. Und unsere Velos könnten schon bald in die Verfassung aufgenommen werden, wenn wir im September an der Urne dazu Ja sagen. Ein Anlass für uns, auf die bewegte Geschichte des Velos in der Schweiz zurückzuschauen. Christina Wanner.
1936 kamen auf 4 Einwohner ein Velo. Das war eigentlich die Zeit, wo das Velo ein Massenverkehrsmittel war.
Die Straße gehörte dem Velo, sagt Verkehrshistorikerin Erika Flückiger. Deshalb wollten die Radfahrerverbände mit dem Fahrrad auch auf der Straße bleiben, als nach dem Krieg die Autos erschwinglich wurden. Deshalb setzten sich die Verbände nicht für getrennte Velowege ein, anders als im nahegelegenen Ausland.
Die Radfahrerverbände haben es verpasst, rechtzeitig eine Entwicklung einzuleiten, um den Radfahrern mehr Platz zu geben im Straßenraum. Man war der Meinung, man möchte sich nicht vom Straßenraum verdrängen lassen durch die Autos, sondern hier Präsenz markieren.
Zu Beginn ging ein Nebeneinander von Velo und Auto. Sie fuhren etwa gleich schnell innerorts und es hatte Platz. Doch dieses Modell hielt höheren Geschwindigkeiten und Verkehrsaufkommen nicht stand. Es geschah genau das, was die Radfahrerverbände vermeiden wollten. Das Velo wurde verdrängt.
Damit war eigentlich das Schicksal in dieser Phase der 50er Jahre, 60er Jahre schon fast besiegelt für das Velo.
Laut Erika Flückiger konzentrierten sich die Radverbände damals auf die Freizeit. Eine politische Lobby für das Velo im Alltagsverkehr fehlte bis in die 1970er Jahre. Damals berichtete Schweizer Radio und Fernsehen:
Die Velofahrer sagen dem Sandwich-Situation. Das heisst, für die Autos sind in der gleichen Richtung mehrere Spuren da und der Velofahrer ist zwischendrin eingeklemmt.
Unter dem Motto «Zürich auf der Felge» demonstrierten am Samstag in Zürich über 100 Fahrradsympathisanten für das umweltfreundliche Fortbewegungsmittel.
Diese Aktion vom Sommer 1973 dauerte zwar nur einige Minuten, doch in den Köpfen blieben die Forderungen nach mehr Platz für die Velos auf den Straßen der Stadt. Denn die Städte waren damals sogenannt autogerecht, wie die Verkehrshistorikerin erklärt.
Man hörte erste Kritik an dieser Entwicklung, an diesen Stadtmodellen, wo alles dem Auto untergeordnet wurde. Das war schlicht nicht mehr lebensgerecht.
Die Stadtbevölkerung forderte ein Umdenken in der Planung. Die Umweltbewegung und die Ölkrise unterstützen diese Forderung, wie Stimmen aus Bern zeigen.
Jetzt gerade wenn Benzinkrise ist, muss man sagen, das Velofahren ist mit Abstand energetisch die ökonomischste Fortbewegung gesagt.
Nein, ich habe mein Auto verkauft, weil ich das sehr unnötig finde, mit dem grossen Auto rumzufahren.
1975 entstand in Basel die erste Interessengemeinschaft Velo. Weitere folgten. In Bern verlangte die IG Velo 1979
Veloparkplätze, dass man Fahrstreifen haben in der Stadt, auch wegen der Sicherheit, dass man gerne Fußgänger- und Velofahrerzonen.
Erste Versuche folgten mit Velowegen durch verkehrsarme Quartiere und Gratis-Velos in der Stadt. In den 1980er Jahren dann trat die IG Velo selbstbewusster auf, hier in Zürich.
Wir wollen ja nicht nur ein Netz, das die Aussenquartiere miteinander verbindet, sondern wir wollen unsere Velowege auch in die Seite einführen von den Aussenquartieren und durch die Seite durch.
Wenn nötig, auf Kosten der Autofahrspuren. Das blieb nicht ohne Kritik in der Bevölkerung.
Gewisse Privilegien, die man den Radfahrer zunehmend gibt, führen dazu, dass sie sehr selbstbewusst werden und dass sie sich weitere Privilegien rausnehmen, die nachher gefährlich werden.
Die IG Velo, heute Pro Velo, brachte sich in Städten und Kantonen ein. Die Verkehrs- und Raumplanung wurde ganzheitlicher. Auf allen Ebenen entstanden Stellen für die Veloverkehrspolitik und seit einem Jahrzehnt gibt es auch Beiträge des Bundes. Verkehrshistorikerin Erika Flückiger.
Die Einführung der Agglomerationsprogramme, wo eben Velowege über diese Bundesgelder finanziert werden können, das hat sicher dazu beigetragen, dass gerade im städtischen Bereich die Veloförderung sich stark verändert und institutionalisiert hat.
Heute entwickelt sich der Veloverkehr in den Städten als Teil des Alltagsverkehrs weiter. Das Verpasste wird also wettgemacht. Nicht zuletzt dank der Ideen aus den 1970er Jahren.
Der historische Velorückblick von Christine Wanner. Offenbar gibt es also sehr viel aufzuholen, was die Velo-Infrastruktur betrifft in der Schweiz. BDP-Präsident und Nationalrat Jürg Grossen hat unlängst im Parlament dazu gesagt:
Im internationalen Vergleich ist die Schweiz deshalb zum Teil immer noch ein Entwicklungsland, was das Velo betrifft.
Bei mir im Studio ist nun Ivan Santoro, Inlandredaktor und Betreuer des zuständigen Abstimmungsdossiers Velowege. Ist es so, ist die Schweiz velomäßig ein Entwicklungsland?
Nein, das ist natürlich maßlos übertrieben. Denn übers ganze Land gesehen, oder sagen wir mal mindestens in der Deutschschweiz, da hat die Schweiz ein gutes Velowegenetz, auch sehr gut ausgeschildert. Da können wir uns im europäischen Vergleich also sicher sehen lassen. Und trotzdem, was den Anteil der regelmäßigen Velofahrenden betrifft, da liegt die Schweiz wirklich unter dem europäischen Schnitt, also nur etwa 7-8% der Bevölkerung, die fahren regelmäßig Velo. Das entspricht etwa dem Niveau von osteuropäischen Ländern wie Tschechien, Polen, Rumänien. Und das liegt sicher auch daran, dass es bei uns dort, wo das Velo als Fortbewegungsmittel gebraucht wird, also in den Städten und Agglomerationen, riesige Unterschiede gibt. Basel und Winterthur beispielsweise, das sind vorbildliche Velostädte. Dort ist auch der Anteil der Velofahrenden an der Bevölkerung am höchsten. Bern liegt so im Mittelfeld, Zürich ist eher eine Velohölle. Und in der Romandie und im Tessin, da spielt das Velo eigentlich nach wie vor überhaupt keine Rolle.
Nun stimmen wir am 23. September über den Bundesbeschluss Velo ab. Das ist der Gegenvorschlag zur Velo-Initiative. Was ändert sich denn mit diesem Bundesbeschluss?
Ja, ich würde jetzt mal sagen, wenig bis nichts. Denn in der ursprünglichen Velo-Initiative, da wäre der Bund wirklich verpflichtet worden, Velowege zu subventionieren, also mit Geldern zu unterstützen und hätte so auch die Kantone unter Druck setzen können, vorwärts zu machen. Jetzt in diesem Gegenvorschlag, über den wir abstimmen, da steht davon nichts mehr. Da ist alles im Kann-Bereich. Also der Bund kann Maßnahmen der Kantone unterstützen und koordinieren. Also alles kann, nichts muss. Immerhin bei einem Ja zum Bundesbeschluss Velo, da werden in Bern 1,8 Millionen Franken und 1,5 Stellen bereitgestellt für sogenannte Koordinations- und Unterstützungsaufgaben, bezahlt aus dem Budget des Bundesamtes für Strassen. Aber ganz wichtig für die Kantone und Gemeinden, da ändert sich nichts. Den Agglomerationsfonds mit Bundesgeldern, den gibt es bereits, das haben wir im Beitrag von Christine Wanner gehört. Und für den Bau und Unterhalt der Velowege bleiben explizit die Kantone zuständig, wie es übrigens bereits bei Wander- und Fußwegen gilt.
Sie haben es gesagt, wenn alles kann, aber eben nichts muss, weshalb haben die Initianten denn die Initiative zurückgezogen?
Ja, Sie sagen aus Pragmatismus, der Gegenvorschlag, der wolle ja praktisch das Gleiche, aber Fakt ist natürlich, man hatte Angst, dass die Initiative Schiffbruch erleiden würde. Und dies wäre dann natürlich ein schlechtes Zeichen für die Veloförderung. Zudem setzen die Befürworter bei einem Ja an der Urne zu diesem Gegenvorschlag. Und von einem Ja kann man ja ausgehen, es gibt kaum Gegner. Also sie setzen auf das nachfolgende Gesetz, das dann das Parlament dazu ausarbeitet. Dort wollen sie die nationale Veloförderung dann konkretisieren. Die Velobefürworter sind also überzeugt, ein Ja zu diesem Bundesbeschluss Velo, das ist mehr als nur Symbolik, das gebe Druck auf die Kantone und Gemeinden, da wirklich vorwärts zu machen. Ob dies wirklich der Fall sein wird, das wage ich jetzt mal zu bezweifeln, wenn man sieht, wie schwer sich viele Städte heute tun, um attraktive Velowege zu bauen, obwohl genügend Geld zur Verfügung wäre.
Vielen Dank für Ihre Informationen, Ivan Santoro. Am Schluss fehlten Mushenga Kambunji gestern Abend 600stel. So knapp verpasste die Schweizer Sprinterin eine EM-Medaille in Berlin. Die Hoffnungen des Schweizer Teams auf Spitzenplätze an der Europameisterschaft sind berechtigt. 54 Athletinnen und Athleten haben sich für Berlin qualifiziert. Wie es dazu kam, weiß Sportredaktor Adi Vicky.
Der Ursprung des Erfolgs liegt 9 Jahre zurück. Damals, 2009, hat die Schweiz den Zuschlag bekommen für die EM 2014. Das hat viel ins Rollen gebracht, sagt Leistungssportchef Peter Haas. Denn vom Bund flossen zwischen 2011 und 2014 insgesamt 2,4 Millionen Franken an Förderungsgeldern.
Und da hat auch die Bildung eines Teams davon profitiert, dass da Mittel zur Verfügung standen, die eben während 4 Jahren vom Bund ausgeschüttet wurden.
Dank dieser Gelder konnte der Verband viele Athleten gezielt fördern. Das Resultat: Karim Hussein gewann 2014 in Zürich EM Gold.
Und so wurden Vorbilder kreiert, die sich als Multiplikatoren auswirkten und Einfluss auf junge Athleten hatte.
Entscheidend ist aber, dass man nicht nur an die EM 2014 in Zürich dachte, sondern auch darüber hinaus. Seit 2011 werden die 7- bis 15-Jährigen beim UBS Kids Cup gesichtet. Hochtalentierte junge Athletinnen und Athleten werden bis maximal 26 individuell gefördert und die Besten werden über dieses Alter hinaus weiter unterstützt. Diese Förderung zeigt Wirkung. Die Delegation der Schweizer hat sich seit der EM 2012 verdreifacht. Es gibt heute also sehr viel mehr gute Athleten als noch vor ein paar Jahren. Innovativ dabei ist vor allem der UBS Kids Cup. Die 7- bis 15-Jährigen bestreiten einen Dreikampf und es ist ein kompetitives Format. Für Peter Haas ist das der entscheidende Punkt.
Dass sich qualifizieren über ein Regionalfinal in einem Kantonalfinal bis hin zu einem nationalen Final. Und das ist etwas, das ganz speziell ist. Das sind immer wieder Zielsetzungen von den jungen Athleten da. Ich möchte zum Kantonalfinal und jetzt möchte ich auch noch ins Letzigrund zum nationalen Final. Ich muss mich durchsetzen. Und da kommen doch schon Eigenschaften zutage, die ganz fest gefragt sind.
Eine Athletin der Generation Kids Cup, die in Berlin bereits dabei ist, ist Jasmin Giger, eine 19-jährige 400-Meter-Hürdenläuferin.
Es war wie immer so ein Saison-Highlight, wie man in der grossen Letzigrundstadion reinlaufen durfte. Und man ist behandelt worden wie ein Star. Man wird eigentlich 1:1 auf so einen Moment wie jetzt hier in Berlin vorbereitet.
Jasmin Giger ist nach den Erfolgen beim Kids Cup nun eine Athletin, die im Förderprogramm World Class Potential unterstützt wird. Von denen gibt es 10 in der Schweiz. Der Erfolg der Schweizer Athleten hat in den Köpfen etwas bewegt. Sprinterin Mushinga Kambunchi sagt es so.
Vor ein paar Jahren bin ich noch mit 11-30 Schweizermeisterin geworden. Das kann ich jetzt nicht mehr. Und das pusht sozusagen auch mehr, noch schneller zu laufen und noch besser zu werden, wo einfach der Druck im eigenen Land auch grösser wird.
Dieser positive Leistungsdruck hat dazu geführt, dass der Verband als Ziel vorgibt, hier in Berlin 5 Medaillen zu gewinnen.
Adrian Wicki. Und gleich ist es eins. China tanzt auf der Straße und hält sich so fit, auch in der Millionenmetropole Shanghai. Rendezvous mit der Welt gleich im 1. und 4. nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Tobias Mayer.
Der Familiennachzug in die Schweiz soll auch dann möglich sein, wenn das Kind während des Verfahrens volljährig wird. Das hat das Bundesverwaltungsgericht entschieden. Der Entscheid kann noch ans Bundesgericht weitergezogen werden. Die PostFinance hält am geplanten Abbau von 500 Vollzeitstellen bis Ende 2020 fest, auch nach Abschluss des Konsultationsverfahrens. Für die Betroffenen gäbe es einen Sozialplan, teilt PostFinance mit. Mehr Umsatz und mehr Gewinn, das meldet der Rohstoffkonzern Glencore für das erste halbe Jahr. Der Gewinn stieg um 13% auf 2,8 Milliarden Dollar, der Umsatz um 5% auf gut 108 Milliarden.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.